Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit Reisen in ganz unterschiedliche Richtungen. Ivana Sajko führt uns in die Vergangenheit ihrer kroatischen Familie und ihres Heimatlandes. Steffen Schröders Roman verbringt den Sommer mit Anja im Schwimmbad. Und zu Beginn geht's auf die Piste im Tiroler Skiort Ischgl. Der Corona-Hotspot ist bekanntlich auch Tourismusungeheuer. 250 Millionen Euro lassen UrlauberInnen hier jedes Jahr, und zwar vor allem beim Après-Ski. Der Tiroler Fotograf Lois Hechenbleigner beschäftigt sich seit 26 Jahren mit der Partnergemeinde von Sodom und Gomorra, wie ein Bekannter von ihm Ischgl genannt haben soll. Und nun ist ein Fotoband erschienen, der ins Staunen versetzt, selbst wenn man den Kölner Karneval und das Münchner Oktoberfest kennt. Sekt und Bierflaschen, übersäte Skipisten sind zu sehen, halbnackte, sturzbetrunkene Männer oder malträtierte Gummipuppen. Der Schweizer Literaturkritiker Stefan Gmünder hat einen Text zu diesem Fotoband beigesteuert und ich habe ihn gefragt, mit welchem Gefühl er diese Bilder betrachtet.
Ja, man betrachtet sie natürlich mit einer gewissen Beklemmung. Das ist total interessant. Die Bilder haben ja etwas wahnsinnig Trauriges auch. Etwas wahnsinnig Entgrenztes, und trotz all der Beklemmung bleibt man dran. Oder man kann sich kaum von diesen Bildern lösen. Das hat in der Tat was mit diesem Karnevalhaften, glaube ich, das Sie ansprechen, in der Tat zu tun. Was es einem vermittelt, ist ein unglaubliches Überdruckventil, also irgendwie eine Entgrenzung, die dort stattfindet und offenbar auch damit zu tun hat, dass die Leute eine Freiheit in dieser Entgrenzung, in diesem Rausch suchen, der in einem sehr normierten Alltag nicht zu haben ist, um das mal positiv zu fassen. Mhm. Man kann natürlich in einem weiteren Sinne auch sagen, was interessant ist, man sieht ja viele maskierte Leute drauf, eben karnevalesk. Und da ist natürlich die Verstellung, der Versuch, ein anderer zu sein, spielt dort mit. Und auch die Maske, die natürlich eine Metapher jetzt von Corona auch geworden ist.
Die Maske haben Sie jetzt schon angesprochen. Lois Hechenbleigner spricht mit Blick auf Ischgl ja auch vom Delirium Alpinum. Was meint er denn damit? Was kommen da noch für Substanzen dazu?
Ich glaube, die Substanzen gehen dann auch weiter zurück. Einerseits ist eben natürlich dieses Delirium Alpinum auf den Alkohol zurückzuführen, aber in einer zweiten Ebene nehmen wir auch die Ebene der Gastgeber nachher mit. Und ich glaube, das meint er. Es ist vor etwas mehr als 100 Jahren ist Ischgl eine der ärmsten Gemeinden gewesen in Tirol. Das liegt relativ hoch. Es war nichts anzubauen. Die Leute waren meistens Bauern und haben das wirklich versucht, der Erde etwas abzutrotzen. Ich glaube, es gab einen Apfelbaum, den man dann auch noch gefällt hat. Sie haben ihr Geld nachher vor allem damit verdient, dass sie geschmuggelt haben in die nahegelegene Schweiz. Und das ist auch ein Faktum, es gab diese Schwabenkinder. Also viele Kinder sind einfach weg nach Süddeutschland quasi transferiert worden, um dort zu arbeiten, damit sie wenigstens etwas auf dem Tisch haben. Diese Leute sind nachher durch den Tourismus, das waren ja auch Pioniere, die Bahnen gebaut haben, riesige Pisten erschlossen, sind nachher in kurzer Zeit sehr, sehr reich geworden. Und dieses immer mehr, immer besser, immer weiter, das hat auch was getan. Ich glaube, der Hechenbleigner spricht auch auf dieses Delirium an, es größer, weiter, besser, höher.
Zwischen diesen ganzen Bildern tauchen ja auch immer wieder österreichische und auch erzkatholische Traditionen auf. Also man sieht Blasmusikgruppen in Trachten, Kruzifixe und Szenen sogar aus der Heiligen Messe. Wie mahnend sind für Sie denn diese Gegenüberstellungen, Herr Gmünder? Tritt da Lois Hechenbleigner nicht auch so ein bisschen als Spielverderber auf?
Doch, das ist ganz sicher. Der hantiert natürlich schon mit Sprengstoff. Und in der Tat sind diese Bilder, wo man sieht, wie eine Bahn gesegnet wird vor der Eröffnung, natürlich unglaublich intensiv, und man bewegt sich ja dort im katholischen Umfeld. Das ist natürlich total interessant, dass man jetzt gerade die deutschen Fälle ansieht, dass diese Krankheit vom katholischen Umfeld ins Protestantische quasi transferiert wurde. Es spricht natürlich auch von einer unglaublichen Bigotterie. Einerseits gibt es dort wirklich dieses volkstümliche Leben, die Kirche ist sehr stark, und andererseits hat man dann keine Probleme mit Geschäftsmodellen, die eigentlich vom Gegenteil reden, nehmen wir jetzt dann von einem christlichen Gehabe.
Sie haben diese vielleicht entlarvende Funktion der Bilder schon angesprochen. Man könnte in dieser ganzen Eskalation des Après-Ski ja auch eine Metapher sehen, ein Sinnbild für, ja, Sie haben von dem Ventil gesprochen, für eine neoliberale Leistungsgesellschaft. Wie stark sehen Sie diese gesellschaftspolitische Dimension in diesen Bildern?
Sehr stark. Ich glaube, das macht auch die Stärke dieses Bandes aus, weil es ja viel weiter geht als Ischgl. Ich glaube, es ist wirklich ein Symbol für eine völlige Entgrenzung oder was passieren kann, wenn wirklich die Gewinnmaximierung über alles geht und somit auch der Profit über eine gewisse ethische Dimension. Und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtige an diesem Buch. Das ist, glaube ich, auch was er einerseits will, den Spiegel dort den Leuten vorhalten, und zwar beiden, also den Konsumenten wie den Produzenten. Er will aber auch auf ein viel, viel größeres Umfeld von ökonomischen, ökologischen und sozialen Verwerfungen hinweisen. Das Soziale sieht man, das Ökologische ist auch mit dieser total verbauten Natur in gewissen Bildern zu sehen. Und von dem her ist das natürlich schon eine Metapher fürs Ganze. Und das macht das Buch auch wirklich interessant. Das ist jetzt die Frage, wie geht es weiter? Und die stellen wir uns ja nicht gesamtgesellschaftlich, sondern auch dort. Und diese Frage ist ja nach wie vor offen in sämtlichen Belangen. Und ich glaube, sie bleibt auch in Ischgl offen, aber ein Problem und ein Problemfeld ist, glaube ich, somit umrissen.
Sie haben jetzt gerade die Zukunft von Ischgl schon angesprochen. Die Zapfhähne sind da ja recht plötzlich versiegt im März 2020. Was glauben Sie, ist die Party damit endgültig vorbei oder wird sich der Skitourismus, wie er in Ischgl und an vielen anderen Orten stattfindet, dadurch nachhaltig verändern?
Das ist die Frage. Es ist die Frage, ob wir das erkennen wollen, was wir sehen. Und wenn man seine Schlüsse daraus zieht, das ist vielleicht so, dass es eine ungesunde Form von Tourismus ist, dann kann sicher was passieren. Es kann aber auch sein, dass man einfach wieder zur Tagesordnung übergeht. Wir haben ja mittlerweile leider ein relativ kurzes Gedächtnis. Corona wird schon im Gedächtnis bleiben. Aber es kann dann sein, dass man trotzdem sagt, jetzt erst recht und jetzt lassen wir es trotzdem krachen, als gäbe es keinen Morgen.
Der Literaturkritiker Stefan Gmünder über Lois Hechenbleigners Fotoband Ischgl. 240 Seiten, 205 Abbildungen sind erschienen im Steidl Verlag Göttingen. Vielen dürfte in diesem Jahr nicht nach Skifahren zumute sein, im Sommer ohnehin nicht, den verbringen stattdessen wohl viele StädterInnen im Freibad und vielleicht ja mit dem neuen Roman von Steffen Schröder. Den Schauspieler könnten manche etwa aus der Krimiserie Soko Leipzig kennen, nun hat er seinen ersten Roman vorgelegt. In Mein Sommer mit Anja taucht Steffen Schröder tief ein in seine Kindheit im München der 80er Jahre. Shirin Tsotsitravala ist mitgetaucht.
Es ist ein Sommer, wie er früher einmal war. Mit sorglosem Sonnenschein, endlosen Freibadaufenthalten und großen Feriengefühlen. Ein ganz normaler Sommer in den 80er Jahren in Westdeutschland, genauer in München. Dort lebt der 13 Jahre alte Konrad ein durchschnittliches Teenagerleben. Mit seinem älteren Bruder und seinen Eltern wohnt er in der Nähe des legendären Freibads Floriansmühle, das es längst nicht mehr gibt. Dort traf sich früher nicht nur die Schwabinger Prominenz, sondern auch alle sonst, die sehen und gesehen sein wollten. Wer zu jener Zeit ebenfalls den Sommer im Freibad verbrachte, der dürfte noch den Geruch von Tiroler Nussöl und Chlor erinnern, den Geschmack von Dolomiti-Eis und das Gefühl von nasser Trägheit auf heißem Beton. Steffen Schröder, Jahrgang 1974, erinnert sich in seinem Roman an seine Jugend und die Leser und Leserinnen sind aufgerufen, es ihm gleich zu tun.
Es war heiß wie schon lange nicht mehr. Der Himmel ein einziges strahlendes Blau. Wir standen in der langen Schlange vor der Freibadkasse an. Ich trug mein Schwimmzeug in meiner roten Adidas-Umhängetasche. Anja hatte ihr kleines, verwaschenes Handtuch und den aus der Mode gekommenen Badeanzug in eine Plastiktüte gestopft, die sie offensichtlich schon länger als Badetasche nutzte. Holger stand mit seinem Jutebeutel hinter uns, schwitzte und gab ab und zu einen stöhnenden Laut von sich.
Holger wohnt in der Nachbarschaft von Konrad. Er ist behindert, ein Außenseiter par excellence. Anja wiederum ist ein aus dem Kinderheim entlaufenes Mädchen mit Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Konrad und Holger lernen sie zufällig kennen. Zu dritt vertreiben sie sich die Zeit, ein Trio, das an Wolfgang Herrndorfs Chick erinnert, aber auch an die Figurenkonstellation in dem Film Gilbert Grape irgendwo in Iowa. Ein freches Mädchen, zwei sehr unterschiedliche Jungen, diese Kombination ermöglicht vielerlei Situationen, Abenteuer und Liebesgeschichten. In Steffen Schröders Roman ist es die Liebesgeschichte zwischen Anja und Konrad, die zwar in derselben Stadt, aber in unterschiedlichen Universen groß werden. Konrad als behütetes Kind aus der Mittelschicht und Anja als wildes Waisenkind. Eine Räubertochter, die unter Bäumen haust und sich Freiheiten herausnimmt, von denen ihre Freunde nicht mal zu fantasieren wagen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen packt Schröder das in eine dürftige Rahmengeschichte, in der sich der Ich-Erzähler Konrad als erwachsener Mann zu Wort meldet, um sich dann an damals zu erinnern. Er erzählt eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Neben vielem anderen geht es um das Großwerden zwischen Anpassung und Aufbegehren und das Gefühl fundamentaler Langeweile. Darüber hinaus schildert Schröder Klassenunterschiede und wie Jugendliche sie zum ersten Mal wahrnehmen. Asozial nannte man damals die, die nicht mithalten konnten oder solche, die aus dem Rahmen fielen, wie Anja, die in einem Kinderheim namens Espenhain groß wird. Die Kinder, die dort wohnten, waren gefürchtet, heißt es im Roman.
Sie galten als rüpelhaft, brutal und kriminell. Ein falsches Wort und schon hatte man eine in der Fresse. Zumindest hieß es das. Meist waren die Espenhainer schon von Weitem zu erkennen. Wenn unser Eins sich auch keine echte Levi's leisten konnte, so versuchte man zumindest seine Jingler-Jeans aufzuwerten, indem man das peinliche C&A-Label raustrennte. Bei den Espenhainern hingegen reichte es erst gar nicht zu einer Jeans. Sie hatten alle abgetragene Korthosen an, wenn's ganz böse war, sogar noch mit Schlag.
Die soziale Frage grundiert die Liebesgeschichte zwischen Konrad und Anja. Aber der Roman wirft sie immer wieder auch an anderen Stellen auf. Im Schwimmbad hat jeder seinen Ort. Hier die Rentner, die sich bräunen, als gäbe es kein Morgen. Dort die Schickimickis, die sich für etwas Besseres halten. Ein Mikrokosmos der Stadt München, wo Obdachlose im Wald hausen und sich ihr Essen jagen. In der gruseligsten Szene des Romans verwirren sich Konrad und Anja genau dorthin und werden Zeugen von tierischer Gewalt. Eine Szene, die einen krassen Kontrapunkt zur lichten Schwimmbad-Idylle setzt. Steffen Schröder erzählt leichthändig, wenn auch stilistisch unauffällig. Markennamen und Musik reichen ihm oft, um die Welt heraufzubeschwören. Capri-Sonne, Neue Deutsche Welle, Spliff, Spider-Murphy-Gang, Mixtapes. Der Ich-Erzähler begibt sich kopfüber ins Wunderland seiner Kindheit. Seine Erinnerungen hat man zwar schon oft geteilt, aber man teilt sie immer wieder gern. Kurz, es ist zwar kein großer Roman geworden, aber doch eine unterhaltsame, nostalgische Sommergeschichte.
Shirin Sochitravala über Steffen Schröder, Mein Sommer mit Anja, erschienen bei Rowohlt Berlin. Die kroatische Dramatikerin und Schriftstellerin Ivana Sajko schrieb 2015 in einem Essay, dass ein Gedanke nur dann richtig sei, wenn er uns von den erwarteten Richtungen ablenkt und uns dorthin führt, wo wir noch nicht waren. Dieses Strohmann- und Vom-Weg-Abkommen ist Sajkos Werk eingeschrieben. Nach ihrem Liebesroman von 2018, ausgezeichnet mit dem Internationalen Literaturpreis des Haus der Kulturen der Welt, legt die Autorin nun einen Familienroman vor. Samuel Hamen weiß mehr.
Jemand, der dem eigenen Roman den Titel Familienroman verpasst, ist entweder gewitzt oder überfordert. Im Fall von Ivana Sajko wird schnell klar, dass ihr Familienroman sich nicht dem Tamtam dieses beliebten Genres widmet. Die Ich-Erzählerin berichtet von der Stadt Zagreb, von ihrer Familie sowie von ihrer eigenen Arbeit als Chronistin. Allmählich fügen sich so die lose verfugten Kapitel zu einer bruchstückhaften Geschichte Kroatiens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie reicht vom Einmarsch der Nationalsozialisten in Zagreb über den Partisanenkampf in den umliegenden Wäldern bis hin zur kommunistischen Teilrepublik unter der Herrschaft Titos. Von der Großmutter zur schreibenden Enkelin durchlaufen dabei alle Mitglieder der Familie ähnliche Stadien. Auf Vitalität und Energie folgen Empörung, Misstrauen und Enttäuschung. Am Ende steht der abgekämpfte Realitätssinn derjenigen, die ihre Hoffnung fahren gelassen haben.
Vom 9. Mai bis zum 14. Mai 1945, so lange wie der bewaffnete Durchbruch bis zu den Linien der Alliierten dauerte, betrugen die Verluste der Feinde ungefähr 25.000 Menschenleben. Diese Zahl wuchs laut Wladimir Dzhajavec bei der Rückkehr im Verlauf des Junis auf ungefähr 50.000 Opfer, beziehungsweise laut Slavko Goldstein auf 70.000, beziehungsweise laut Michael Portmann auf 80.000 und laut Josip Jurčić sogar auf 100.000, beziehungsweise laut Ivan Mucic auf mindestens 100.000, beziehungsweise laut Vinko Nikolic auf mehr als 200.000 und so weiter an. Es ist auch nicht so wichtig, sagte die Lehrerin abschließend. Es ist nur wichtig, dass wir gesiegt haben. Der Rest ist Stille, Gold, Bronze.
Die Ideologien, die sich während und nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf dem Balkan ausbreiteten, kennen keine Nuancen. Gegen diesen Totalitätsanspruch geht Ivana Saikos Roman vor. Das heißt auch, ihr Buch ist ständig auf der Hut vor zu doktrinären Sätzen und zu dogmatischen Perspektiven. Wenn sich der Ideologe durch semantischen Fanatismus auszeichnet und alles auf eine einzige Realität reduziert, muss diese Literatur das Gegenteil betreiben, Varianten offenhalten und Skepsis streuen. Hierdurch erklärt sich auch die Unruhe im Text, seine Einschübe und Registerwechsel, seine Zitate aus politischen Reden und Referenzen auf sowjetische Filme. Ein Kapitel begleitet im Duktus eines werkbiografischen Essays den Schriftsteller Ivan Goran Kovacic durch das Jahr 1943. Er schließt sich dem Untergrundkampf gegen die deutsche Okkupation an. Seine Widerstandsgedichte werden in den Folgemonaten vom Theater der Volksbefreiung aufgeführt. Auf dieses literaturhistorische Aperçu folgen militärstrategische Informationen, dann der Bericht über die Ermordung Kovacic, anschließend eine Passage der Erzählerin, die dessen Geburtsort aufsucht.
Ich spazierte durch das Dorf, stellte mir die Stille vor, die hier an den Sonntagen seiner Kindheit geherrscht haben musste, und versuchte, die Wege zu rekonstruieren, auf denen er vielleicht als Junge herumgelaufen ist, und am Ende kehrte ich zurück unter die Fenster des Hauses am Hang. Sein Tod war ein integraler Bestandteil der Landschaft. Man konnte ihn nicht von den Bauernhöfen oder vom Blick auf die Berge trennen. Vielleicht konnte ich ihn aus diesem Grund nicht in einen Satz verwandeln.
Saikos Roman ist zwar auch, aber nicht nur ein historisches Buch. Es gibt für Ivana Saiko ebenso wie für ihre Figuren keinen Unterschied zwischen Privatem und Öffentlichem. Diese Trennung ist ein Luxus für die nie gekannten fetten Jahre. Familienroman zieht seine Kraft aus der Verwahrung. Das Buch möchte die Kontinuität totalitären Schreckens erfassen und sich dadurch träumerische, ja freiheitliche Momente erschreiben. Das führt zu einem Manierismus der Verweigerung, wenn Motive, Szenen und Dialoge wiederholt genutzt werden, um eine dunkel rasselnde Pointe zu setzen. Kein Satz darf hier der trügerischen Normalität anheimfallen. Aber je stärker diese Literatur engagée sich darauf fokussiert, die Effekte von Gewalt bloßzulegen, umso größer ist die Gefahr, dass ihr der einzelne Mensch aus dem Blick gerät, jener Mensch, zu dessen Verteidigung sie doch eigentlich angetreten ist. In der langen Nacht historischer Gräuel sind irgendwann alle Figuren eins, der Vater, die Lehrerin, die Großmutter, der Dichter, die Partisanin. Bis zuletzt kann sich Familienroman nicht aus diesem Dilemma befreien. Dafür ist ihm die Erfahrung historischen und politischen Determinismus zu wichtig. Daraus folgt aber eben auch, dass Saiko den porträtierten Figuren keine Individualität außerhalb der autoritären Sphäre zuschreiben kann. Es ist indes eine Konzession, die die Autorin macht, um möglichst anschaulich von den Verheerungen des Totalitären zu erzählen.
Samuel Hamen über Ivana Saiko, Familienroman, die Ereignisse von 1941 bis 1991 und darüber hinaus. Aus dem Kroatischen übersetzt hat Alida Bremer und erschienen ist das Buch bei Voland und Quist. Und zum Abschluss eine erfreuliche Vermeldung. Der Schriftstellerin Marion Poschmann wurde heute der Lyrikpreis Orphil der Stadt Wiesbaden zugesprochen, insbesondere für ihren in diesem Jahr bei Suhrkamp erschienenen Gedichtband Nimbus. Und mit einigen Versen aus diesem Band: Zwischen Tag und Traum hangelst du dich am Geländer entlang. Das Geländer ist imaginär, aber so etwas stört dich nicht. Verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.